Herzlich willkommen, hier ist die Folge 615 des Sneakpods und wir haben unser Sofa in Hollywood aufgebaut, um zu gucken, wie es am Set dieses Westerns zugeht. Und dafür sitzt mir gegenüber die Sharon Tate-Darstellerin Claudia Nördinger.
Hallo. Und die Karriere auf dem absteigenden Ast ist leider von Robert Krüger.
Ja, es sieht so aus. Ja, Hollywood, ne? Once Upon a Time. Quentin Tarantinos Oscar-nominiertes neuestes Machwerk. Wie viele war es? Das stand auch im Vorspann, ne? Der neunte? Der zehnte?
Der neunte, wenn man die Kill Bills als einen zählt.
Ja, genau, das war irgendwas war mit dieser zehn, ich erinnere mich auch, ja. Nee, hat er nicht mal gesagt,
er macht zehn.
Er macht zehn, weil man hat nur zehn gute Filme in sich oder so ähnlich. Und dann fängt er an schon zu schummeln bei der eigenen Zählung. Sehr schön, ja.
Also ich würde ja sagen, wenn man 10 gute Filme in sich hat, dann hat er noch ein paar, aber...
Burned. Ja, okay. Wollen wir mal zusammenfassen, willst du oder soll ich?
Oh ja, unbedingt. Also wir befinden uns, wie du schon sagtest, in Hollywood, in L.A. im Jahr 1969. Wir sind also, das ist für das Hollywood der Zeit schon eine entscheidende Phase, weil nämlich so ein bisschen die goldenen Jahre, jetzt auch in diesem Fall Leonardo DiCaprio war ein Western, sehr erfolgreicher Western-Schauspieler der alten Schule. Und jetzt gehen diese Jahre so ein bisschen zu Ende. Wir haben Aufkommen der Hippie-Zeit und man merkt, die Kultur ist doch sehr stark im Wandel begriffen. Und Leonardo DiCaprio, der merkt so ein bisschen, er kommt da nicht so ganz mit, er ist nicht so ganz in tune mit dieser neuen Kultur. Und an seiner Seite ist immer Brad Pitt, der seinen Stuntman und Bodyguard und Mädchen für alles, was auch immer, der ist schon lange quasi an ihn gekoppelt. Und insofern betrifft ihn das natürlich auch, dass die Karriere von Rick Dalton, nennt er sich im Film, nicht mehr so läuft. Ja, und wie immer in Quentin Tarantino-Filmen passieren noch eine Menge andere Dinge anderen Leuten. Und wesentlich ist natürlich auch, dass wir hier im direkten Umfeld von den Ereignissen um die Ermordung von Sharon Tate sind. Also im sozusagen, wir befinden uns wir befinden uns in der Nachbarschaft von Sharon Tate unmittelbar und außerdem befinden wir uns in der Zeit direkt vor dieser Ermordung erstmal. Und das ist auch so ein bisschen sozusagen ein Fluchtpunkt der Handlung, worauf es eben hinausläuft. Und ja, das ist der Kontext.
Das braucht aber eine Weile, bis man überhaupt diesen Kontext versteht. Also Sharon Tate wohnt da unmittelbar nebendran und dann wird einem langsam klar, dass das so der Handlungsfaden ist, der da so ein bisschen drauf zuläuft, aber bis dahin passieren ja erstmal ganz viele Sachen, die, also im Kontext von, was du erzählt hast, Rick Daltons Karriere hat so ein bisschen einen Knick, er guckt, ob er da noch irgendwie Jobs kriegt, er zweifelt ein bisschen an sich selbst und an seinen Entscheidungen, welche Filme er so angenommen hat und welche nicht und ob er noch gut ist und so. Und aber irgendwie hatte ich einfach ganz lange das Gefühl, der Film hat eigentlich erstmal kein so ein richtiges Problem oder er erzählt mir kein Problem. Und wo will das alles hin? So, was passiert hier eigentlich gerade? Das plätschert so vor sich hin und die fahren da durch die Straßen und Brad Pitt hat dann irgendwie so ein Nebenher-Täter-Tee mit so einem Hippie-Mädchen, was er immer an der Ampel sieht. Und so, das am Anfang hat das alles keine, zumindest empfand ich das so, das hat so keine Richtung, kein Problem. Mhm. Erst wenn dieses Sharon Tate-Ding so langsam Fahrt aufnimmt, kommen diese Handlungsfäden langsam zusammen. Aber es ist, also für mich hat das einfach sehr lange plätscherte das vor sich hin und wie du gesagt hast, es passieren irgendwelche Dinge anderen Leuten. Und auch, ja, wenn man Tarantino vorwirft, dass die Leute immer unendlich viel labern, das machen sie natürlich an manchen Stellen, aber auch nicht so richtig viel.
Also nicht so viel eigentlich.
Und wenn man ihm vorwirft, dass er übermäßig brutale Filme macht, auch das ist hier nicht der Fall. Also ja, gegen Ende kurz mal, aber eigentlich die meiste Zeit des Films absolut nicht. Und irgendwie, ich hatte sehr schwierig Anlaufschwierigkeiten mit dem Film. Wie ging dir das?
Interessant. Mir ging's im Gegenteil. Aber ich bin nun natürlich auch absolut kein Quentin Tarantino-Fan. Im Gegenteil. Ich hasse Quentin Tarantino. Ich hasse nicht alle seine Filme, aber ihn als Person hasse ich. Und also ich finde ihn einfach super unangenehm. Und ich hasse es, wenn seine Filme nach ihm klingen. Und was ja häufig der Fall ist. Also die Figuren klingen nach ihm und so weiter. Und das war hier schon mal erstmal eine Riesenerleichterung für mich, dass das nicht der Fall war. Was zum Teil meiner Meinung nach danach daran liegt, dass er hier nicht diesen alten Trick von er wärmt irgendein Has-Been auf und macht ihn sozusagen zu seiner Kreatur. Sondern wir haben hier eben mit Leonardo DiCaprio und Brad Pitt Leute, die wirklich auf der Höhe ihrer Macht auch sind. Also natürlich auch, weiß nicht, ihres Könnens und so. Aber die sind einfach solche Stars, die werden, nur weil sie jetzt in einem Tarantino-Film sind, werden keine Tarantino-Kreaturen. Die machen irgendwie auch ihr eigenes Ding. Die sind schweigsamer als Tarantino-Figuren häufig sind. Und das, was du beschreibst, ich würde dir gar nicht widersprechen, dass nicht so viel jetzt Zielgerichtetes passiert. Aber ich mochte das sehr, wie der Film sich treiben lässt. Und ich hatte das Gefühl, dass der Film eher eben ein Gefühl an einem bestimmten kulturellen Umbruchpunkt wiedergibt, als eben eine Geschichte zu erzählen. Und das verstehe ich schon, dass man da vielleicht dann die Geduld verliert oder denkt, okay, jetzt komm mal langsam so zum Punkt. Aber ich mochte das Gefühl. Und deswegen, ich finde auch, wurde ja relativ viel drüber geredet, dass zum Beispiel Margot Robbies Rolle als Sharon Tate eben so gut wie keinen Dialog und keine echten, keine Ahnung, keine Substanz hat und so. Aber ich finde, für mich funktioniert gerade die erste Hälfte des Films eher wie ein Musikstück, dass so die Balance besteht nicht darin, dass jetzt irgendjemand was Konkretes tut oder sagt, sondern eher, dass alles so ein Gesamtgefühl vermittelt. Und da, ich finde das sehr gelungen, wie es gemacht
ist. Ja, also ich will nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie, weiß nicht, die Geduld mit dem Film verloren hätte oder mir mich gelangweilt hätte. Ich mochte das schon auch alles erzählt zu kriegen und bin dem aufmerksam gefolgt. Ich habe mich nur öfter mal so gefragt, was ist eigentlich das Pudels Kern? Was versucht er mir hier zu erzählen? Und das meanderte so hin und her, dass ich dann mal dachte, ah, okay, da, das hier geht, nee, doch nicht. Und dann so am Ende wurde das dann ein bisschen konkreter und nimmt ja dann auch nochmal eine Kurve, die man nicht erwartet. Aber ich würde deshalb nicht sagen, dass ich ihn schlecht fand. Ich hatte am Anfang nur quasi wahrscheinlich falsche Erwartungen oder irgendwas und saß da drin und dachte mir so, was passiert hier genau? Also es gibt ja dann noch so ganz ganz ausschweifende Szenen am Set mit, wo wir quasi so ganze Versatzstücke von Dreharbeiten mitkriegen.
Ah, so toll, so toll. Das sind mit meine Lieblingsteile im Film. Ja.
Ja, die aber auch eigenartig gemacht sind. Die sind so, also rein handwerklich so, die werden oft so erzählt, als ob sie die Subjektive der Filmkamera einnehmen, als ob sie quasi das erzählen, was wie es gedreht wird aus Sicht der Filmkamera, und dann aber auch wieder immer so eine Perspektive von wir sind am Set, wie so eine Dokumentation, die am Set mitfilmt, aber beides stimmt nicht richtig, weil wir dauernd Kameraperspektiven einnehmen, die nicht sein können. Also die halt so gedreht sind fürs Kino, damit es toll aussieht, aber eben die sind nicht weder das eine noch eine dokumentarisches Verfolgen dessen, was da gemacht wird, noch sind es die fertigen Filmbilder, die da entstehen. Also es war so, das fand ich auch sehr interessant gemacht, wie er immer diese beiden Perspektiven andeutet, aber sie ist eigentlich nicht sind. Und ja, die sind schon cool gemacht. So ist halt so Western ja, Shootouts und Diskussionen von harten Männern in irgendwelchen Saloons. Und dann aber eben auch dieses kleine Mädchen da, was da so neunmal klug ihm seinen Job erklärt. Ich mochte das Gefühl, was der vermittelt hat, auch, und ich mochte, wie er diese Manson-Family-Story nicht so erzählt hat, wie man es erwartet. Aber es blieb irgendwie so am Ende hatte ich das Gefühl, ich kann den Film nicht so ganz greifen.
Ja, also ich würde zustimmen, dass er nicht so leicht zu greifen ist, auf jeden Fall. Für mich ist, dass dieses dieser erste Teil für mich doch sehr schlüssig und irgendwie auch Gewinn bringt zu schauen. Es liegt vor allen Dingen daran, dass die Darstellerleistungen diese Inszenierung auch zusammenhalten können. Also dass eben in den Szenen, wo du nicht sehr viel mehr bekommst, im Prinzip außer eben diese Spielereien, die du erwähnt hast, aber ansonsten es ja wirklich darum geht, Leonardo DiCaprio am Set quasi beim Hadern oder Scheitern oder Angst davor haben zu scheitern oder sowas zuzuschauen, wo natürlich jetzt so handlungsbezogen nicht wirklich nichts passiert im Prinzip. Und das funktioniert meiner Meinung nach nur, weil DiCaprio einfach ein wirklich guter Schauspieler ist und eben das ziemlich komplex ist, was er da darstellt. Und ich immer ausreichend interessant fand, also psychologisch interessant fand. Und das ist eben bei mir, habe ich in der Vergangenheit eben riesen Schwierigkeiten mit Tarantino-Filmen häufig, weil er häufig diese Comic-verzerrten, coolen Figuren hat, die dann eben irgendwelche Ansprachen halten, die dann irgendwelche 17-jährigen Kiffer sich gegenseitig zitieren können, bis sie umfallen, was weiß ich. Aber eben ich häufig an die Figuren überhaupt nicht geglaubt habe. Ich immer gesagt habe, was sind das, wer sind diese Leute? Ja, also mal davon abgesehen, dass hinterher alle 17-jährigen Kiffer so klingen, ich weiß nicht, wer das sein soll. Und das ging mir jetzt hier eben überhaupt nicht so. Ich konnte mir genau diesen Moment vorstellen, diese Art von Darsteller, die Rick Dalton eben war, und dass dann dieser kulturelle Moment einfach so vorbei war, und da schwingt eben so eine Nostalgie für was mit, aber letztendlich die Zeit ist halt dann einfach vorbei, und was macht dann so jemand wie er? Und ja, also ich fand das einfach, mich hat das berührt und ich fand das interessant und ich mochte das wirklich. Also ich war wirklich unerwarteterweise schwer begeistert von den ersten, ich würde sagen, zwei Dritteln des Filmes.
Ja, also definitiv die tollste Szene fand ich auch diese Dreharbeiten in dieser Szene mit Timothy Olyphant. Wo sie da dann am Tisch sitzen oder vorher durch den ganzen Saloon da laufen und du siehst quasi, wie Leonardo DiCaprio einen Schauspieler spielt, der brillant sein kann, aber dann immer so Aussetzermomente hat, wo du den Text vergisst, und wenn er ihn dann wieder hat, dann merkt man, wie ihn das belastet, und er in dem Augenblick seine schauspielerische Leistung zu dick aufträgt und die schlechter wird quasi, weil das also yeah. einfach zu, wenn man sich das überlegt, DiCaprio spielt einen Darsteller, der was darstellt, was dann mal gut und mal schlecht sein muss. Also er spielt so quasi einen guten und einen schlechten Schauspieler gleichzeitig, aber unter zwei Layern von noch anderen Figuren drunter.
Genau, und noch dazu kommt, dass da noch, dann sind eben noch die Ebenen von seinen Alkoholismus und sozusagen die Psychopathologie, die noch dahinter steht, ja, und sowas. Ja, also das genau. Wirklich.
Und das teilweise in einem Satz siehst du ihm in den Augen an, wie es jetzt kippt von er macht's brillant zu er versaut. Und das überträgt sich, und zwar im englischen Original, aber auch in der deutschen Synchro. Weil ich habe den Film zuerst mit meiner Frau auf Deutsch geguckt, und danach, als wir da fertig waren, habe ich zurückgespult und habe einfach nochmal ganz, ganz viele Teile vom Film nochmal auf Englisch nochmal geguckt, unter anderem auch diese Dreharbeiten. Und das überträgt sich sogar in der deutschen Synchro, und im Englischen ist es natürlich noch ein bisschen feiner nuanciert, aber das fand ich, also da muss ich sagen, auch Hut ab an die Synchro, das ist ja oft nicht so toll, wir meckern ja auch öfter hier mal. Die hat gut funktioniert, die hat das durchgelassen, diese Nuancen. Ja, also da würde ich schon auch sagen, das war ganz zweifelsohne große Klasse. So in der Gesamtheit des Films hatte ich so manchmal so ein bisschen das Gefühl, ich hänge ein bisschen in der Luft, aber am Ende ja, das gibt's dann so einen Showdown, der ein bisschen klassischerer Tarantino ist, dann ein bisschen.
Ja, also da hat's mich dann einen Moment aus dem Film geworfen, wo ich dachte so, oh nee, jetzt sind wir zurück bei dem, was ich nie mag bei ihm. Ja. Ich habe eine Theorie dazu, weshalb ich das doch okay finde. Ich muss darüber schlafen und nochmal drüber nachdenken. Theorie kann ich natürlich hier nicht ausbreiten, das wäre zu spoilerlastig. Aber ich, also in meinem, sozusagen meiner Gesamtinterpretation des Filmes ergibt das doch so Sinn, wie es dann kommt. Und deswegen konnte ich mich damit versöhnen, aber zugegebenermaßen war das eine gewisse, so eine Interpretationsleistung von mir, die darauf basierte, dass ich den ersten zwei Dritteln des Films so positiv gegenüberstehe, dass ich dann eben quasi einen Weg gesucht habe, mich mit dem Ende zu versöhnen, sowas in der Art. Okay. Was mir dann gelungen ist, aber natürlich kann man mir sagen, so ganz organisch ist das nicht gewesen für mich, sondern ein bisschen musste ich mich dahin überreden.
Gibt es im Deutschen eine schöne, in der deutschen Version einen schönen Satz, aus kurz bevor dieser Showdown losgeht, steht er doch draußen auf der Straße und pöbelt diese Leute in dem Auto an. Und da sagt er irgendwie, das wollte ich mir unbedingt merken und jetzt fällt es mir nicht mehr ein. Er nennt, fahr dieses Automobile, nee, ach, ich krieg's nicht mehr hin. Er beleidigt im Wesentlichen das Auto oder er nennt dieses Auto irgendein komisches Wort. Das fand ich so lustig, dass ich fast vom Sofa gefallen wäre. Jetzt fällt mir leider nicht mehr ein, ich hätte es mir aufschreiben sollen. Ja, also der Schluss, der hatte sowas Augenzwinkern, Tarantino, humorvolles, wenn er, das ist der vielleicht brutalste Teil des Films, sondern nicht nur vielleicht, sondern ziemlich sicher, und trotzdem hatte der sowas Augenzwinkernes, so wie er inszeniert war, und ich konnte damit, wie das dann so gemacht war, ganz gut leben, weil es halt unerwartet war und ich fand das in Ordnung.
Also wer von unseren Hörern meine Theorie hören will, darf mir gerne eine E-Mail schreiben oder so, dann bin ich bereit, das nochmal zu erläutern, was meine Theorie zum Schluss ist.
Okay, ich würde sie dann gerne hören, aber das können wir dann nach der Sendung
machen. Genau. Aber alles in allem, ja, ich mochte den Film unerwarteterweise sehr. Es ist tatsächlich sogar so, als ich, gut, es liegt vielleicht ein bisschen daran, ich habe ihn kurz vor Weihnachten auf DVD gesehen, und er war dann sehr frisch in meiner Erinnerung, als ich meine Best of 2019 Liste gemacht habe. Und dann hat er sich tatsächlich auf Platz 3 meiner Liste gepresst, was natürlich, so wie ich zu Tarantino stehe, außerordentlich unerwartet war. Davor übrigens bei mir Burning und Eighth Grade sind vor Once Upon a Time.
Wen es interessiert. Ja, da gibt's sicherlich Leute, die das jetzt gefragt hätten in den Kommentaren.
Ich kann gerne noch meine kompletten Top 10 in die Kommentare auch posten oder sowas, dann könnt ihr euch darüber mehr erklären, warum das alles falsch ist.
Ich hab's gerade in den englischen Zitaten gefunden. Now take this mechanical asshole off my fucking street.
Oh mein Gott. Ja, das ist so in a nutshell, was ich nicht an Tarantino
mag. Ich musste sehr lachen, weil das kam so unerwartet. Ja, wenn ich mal wieder irgendwo mich im Straßenverkehr aufrege, dann werde ich irgendwem sagen, dass das ein mechanisches Arschloch da wegräumen soll. Gut, also wenn es noch Punkte geben irgendwie, glaube ich, oder?
Ja.
Ich gebe mal 8,5 Punkte. Ich fand den gut, definitiv.
Ich gebe 9 Punkte. Ich glaube, ich werde niemals mehr für einen Tarantino geben, nicht an. So, und der ist jetzt wie viel? 10-fach Oscar nominiert oder so. Aber dieses Jahr scheinen mir sowieso diverse Filme vielfach Oscar nominiert zu sein.
Ne? Übernominiert zu sein.
Ja, aber ich meine in diesem Fall, okay, Leonardo DiCaprio wird es nicht gewinnen, aber ich finde das sehr berechtigt, dass er dafür nominiert ist. Brad Pitt wird es vermutlich gewinnen für Best Supporting Role, Cinematography, weiß nicht, wird wahrscheinlich Roger Deakins gewinnen für 1917, würde ich mal annehmen. Costume Design, Directing, ja, weiß nicht, was da noch, wahrscheinlich fällt noch Original Screenplay ab. Also ich weiß jetzt nicht, wie viele von diesen 10 er wirklich gewinnen wird, aber so 3 oder sowas könnten schon, 3 oder 4?
Könnte mal rumkommen, ja.
Könnte passieren. Ja.
Sag mal, war das wirklich einer von Tarantinos Filmen, wo er sich nicht selbst in einem Cameo drin hatte oder habe ich ihn übersehen?
Ich glaube nicht, dass ich ihn übersehen habe. Also, ich hätte mich geärgert, ihn zu sehen.
Meine ich jetzt auch. Ich meine, er kann natürlich irgendwo am Set, irgendwo im Hintergrund rumgelaufen sein, während vorne gerade Bruce Lee verhauen wurde, aber eigentlich glaube ich nicht, dass ich, also Diese Bruce Lee-Szene ist übrigens saulustig.
Ja, die gehört auch zu meiner Master-Theorie.
Okay, ich muss, also ich will die Master-Theorie nachher wissen. Okay, gut. Machen wir einen Sack zu, was Tarantino angeht und sind gespannt, jo, wie viele Oscars er da jetzt an der Stelle abräumt. Und freuen uns dann auf seinen 10. und letzten Film, wenn er dann bei seiner Aussage bleibt.
Ja.
Ja, dann
kommt die Droge der
die
Wahl.
Die Droge der Wahl. Ich habe hier ein Glas, wo meine Eiswürfel schmelzen und heute tatsächlich sehr unkreativ einfach nur eine Flasche Bourbon daneben stehen. Ich trinke Buffalo Trace. Wenn ich den Korken rauskrieg, ja doch, das hört sich gut an. Und bei dir?
Ich trinke den DM Bio Guten Abend Tee, der wirklich sowas von charakterlos schmeckt. Ja, also es ist wirklich so, selten einen Tee getrunken, der so wenig eigenständiges Profil hat. Sehr schön. Was, ob das jetzt was Schlechtes oder was Gutes ist, das überlasse ich mal euch, aber ich finde es schon herausstechend.
Ja, das muss man auch erstmal hinkriegen, so dass man irgendwie eine Mischung von was auch immer, Kräuter wahrscheinlich, genau, zusammenrührt, bei denen am Ende jedes Kräuter sagt, du, ich nicht, nee, du auch nicht, nee, ich auch nicht, keiner möchte in den Vordergrund und am Schluss ist es braunes, genau, Wasser.
Sehr, sehr, sehr ausgewogen.
Okay, so. Ja, da hättest du mit einer Flasche Wasser auch einfacher haben können.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Aber wichtig, wahrscheinlich steht drauf, dass man ihn genau so und so viele Minuten ziehen lassen muss.
Oh ja, das stimmt natürlich. 5 bis 10 Minuten und ich lasse ihn jetzt natürlich seit 40 Minuten ziehen oder sowas insofern.
Vielleicht war bei der 5,5-Minuten-Marke irgendein charaktervoller Geschmack, der sich jetzt ausnivelliert hat, weil du jetzt zu lange gewartet hast.
Ah, das ist eine interessante Theorie.
Unwahrscheinlich, aber.
Dem werde ich mal nachgehen, aber.
Ach, ja.
Ich habe ja noch 20 Beutel, insofern ich kann da noch umfangreiche Testbatterien machen.
Sehr gut, sehr gut. Ja, dann wünsche ich dir Vergnügen mit dieser Droge, die du dir da ausgesucht hast. Und wir kommen zum nächsten Thema. Du warst im Kino.
Ja, ich war gestern Abend im Kino, als es noch ganz frisch. Was für die Besprechung dieses Films tatsächlich auch ein bisschen problematisch ist, weil ich den auch noch ein bisschen sacken lassen muss. Und zwar im Rahmen meiner Oscar-Vorbereitung bin nämlich dieses Jahr, muss ich sagen, wirklich ziemlich gut dabei. Hab doch einiges gesehen. Und ein Film, der eben auch 6-fach nominiert, glaube ich, ist der Film Parasite. Der ja aus Südkorea kommt, von dem Regisseur, wie heißt der? Bong Joon-ho, der auch der Regisseur von Okja und Snowpiercer unter anderem war. Okay. Ja, und der hat ja letztes Jahr mit diesem Film die Goldene Palme gewonnen in Cannes. Und jetzt ist natürlich was Interessantes passiert bei den Oscars, was eigentlich ja nicht sehr häufig ist. Letztes Jahr mit Roma ist es ja auch passiert, dass eben so ein, in Anführungszeichen, internationaler Film aus dieser internationalen Kategorie ausbricht und eben in diversen anderen Kategorien auch nominiert ist. Traditionell gibt's das ja nicht so häufig. Und vielleicht jetzt ein bisschen häufiger, also vielleicht ist da ein Trend festzustellen, was ja, finde ich, durchaus wünschenswert wäre. Interessant ist hier, dass der tatsächlich auch für Directing nominiert ist. Also bester Film, glaube ich, nicht, oder? Doch, bester Film, bester internationaler Film und Directing, also 3 der Großen im Prinzip. Ja, also durchaus eine Größe im diesjährigen Oscar-Race.
Ja, und bester Schnitt und Originaldrehbuch, also es sind echt kleine Sachen, die er da so, ne?
Genau, also das ist schon ein ziemlicher Knaller jetzt erstmal so. Ich tue mich jetzt sehr schwer mit dem Erzählen, um was es geht, weil eigentlich persönlich finde ich, dass das Beste, was man machen kann, ist, vollkommen ohne Vorinformationen in den Film zu gehen.
Dann nenn uns doch wenigstens mal so Genre und was man so vom Gefühl her erwarten darf.
Okay, ja, so machen wir das. Also er ist ein, also es gibt so eine Kriminalgeschichte, wenn man so will. Also wir sind auf der Seite der Kriminellen im Prinzip. Wir verfolgen mit eine Tat, die passiert, aus der Perspektive derer, die sie vollführen. Und es geht so um Gegensätze zwischen Arm und Reich. Und das Ganze hat auch so komödiantische Züge, allerdings sehr dunkel. Also es hat wirklich nichts Leichtherziges. Und also ich würde sagen, der Film ist sehr originell. Also es ist wirklich so, dass man kommt aus dem Film raus und es ist in diesem Fall nicht so, dass man denkt, das ist doch wie das und das, was ich woanders schon mal gesehen habe oder so. Sondern ich finde es sehr, also er gibt mir sehr stark das Gefühl, ich habe noch nie so einen Film gesehen wie diesen. Und zwar auf verschiedenen Ebenen, wie er narrativ konstruiert ist, wie er aussieht, hat ein tolles Set-Design, dafür ist er ja auch nominiert. Und ich finde auch, das sollte er gewinnen. Er hat sehr interessante Figurenkonstellationen, ein sehr interessantes Gefühl auch und einen interessanten Tonfall. Also sehr vieles an ihm ist sehr ungewöhnlich. Ich muss zugeben, dass gestern, als ich aus dem Film rauskam, war mein erstes Gefühl so, er ist sehr gut konstruiert. Ich weiß nicht, ob ich ihn mag, ehrlich gesagt. Mhm. Und dann habe ich so eine Nacht drüber geschlafen und bin dann zum Ergebnis gekommen, dass das vielleicht sozusagen geradezu das Geniale an dem Film ist, dass ich ihn nicht mag. Also, dass dieses Gefühl, was er in mir erzeugt, sehr bewusst ist und dass die Leute, die, also ich habe ein paar Kritiken, wie manchmal, wenn man ratlos ist über die eigene Reaktion auf einen Film, dann liest man ja so ein paar Kritiken for guidance. Und dann habe ich ein paar Mal gelesen, dass irgendjemand hat dann die Figuren, um die es geht, irgendwie so lovable criminals oder sowas genannt. Und das entspricht überhaupt nicht meinem Gefühl. Und ehrlich gesagt bin ich sogar der Meinung, dass man dem Film was nimmt, wenn man ihm zu positiv gegenübersteht. Ich habe das Gefühl, diese Spannung, die bei mir erzeugt wird, dadurch, dass er mich ein Stück weit abgestoßen hat, passt sehr gut zu dem, was der Film zeigt. Und macht ihn eigentlich noch interessanter und noch effektiver in gewisser Weise. Insofern, ja, also sehr, sehr interessanter, komplizierter, auch finde ich ein bisschen unangenehmer, aber durchaus unterhaltsamer, anderer Film. Ja, insofern, hurra, dass der jetzt irgendwie doch so viel Aufmerksamkeit auch bei den Oscars bekommt und was hoffentlich dazu führt, dass viele Leute ihn ansehen. Auf jeden Fall in Frankfurt war das so, dass er, seitdem er in Oktober oder wann auch immer er angelaufen ist, wurde er in den Programmkinos gezeigt und war wohl auch regelmäßig ausverkauft. Und auch gestern war es komplett voll. Also die Leute wollen ihn jetzt sehen. Vielleicht nur ein bestimmtes Segment des Publikums, aber ja, ich meine, es ist ein südkoreanischer Film, der jetzt schon seit ein paar Monaten in Programmkinos immer wieder gezeigt wird und eben volle Vorstellungen hat. Das finde ich ist ja schon mal eine Leistung. Insofern, ja, ich freue mich darüber. Wie gesagt, ist ein Film, mit dem ich durchaus auch meine Probleme habe, aber auf eine interessante und produktive Weise. Ja, ich würde, wie gesagt, ich würde davon abraten, Trailer zu schauen oder zu viel zu lesen über den Film, weil ich habe auch vermieden vorher, weil mir auch jemand gesagt hat, dass es besser ist, nicht zu viel zu wissen. Ich habe vermieden, irgendwas drüber zu lesen und fand es toll gestern, wie der Film dann mich sozusagen überfallen hat mit dem, was dann passiert.
Okay. Ja, ich bin jetzt auch, also ich hatte die Wikipedia-Seite offen, aber dann hast du zum Glück rechtzeitig gesagt, dass man nichts wissen soll, deshalb habe ich sie gleich wieder zugeklickt.
Ja, also es ist nicht wirklich, es gibt zwar so ein paar Wendungen im Film, es ist jetzt nicht wirklich sowas, es ist jetzt nicht wie Sixth Sense oder sowas, das irgendwie so ein Mega-Spoiler ist oder so, aber der Film ist einfach am interessantesten, wenn du ganz unvorbereitet bist, meiner Meinung nach. Ja.
Also ins Kino werde ich es jetzt unmittelbar nicht schaffen, aber ich habe gerade auf Wer streamt ist da mal ein Merkhäkchen dran gemacht, sodass ich genau. Dann mitbekommen werde, wenn der rauskommt auf ja, wo auch immer.
Also ich bin sehr gespannt, ob der jetzt, ich halte das nicht für unmöglich, dass der beste Film gewinnt, ehrlich gesagt. Das Problem natürlich bei dem Voting-System bei den Oscars ist ja immer, dass vor allen Dingen davon abhängt, wie viele Leute das dann tatsächlich gesehen haben. Was eben das Problem mit der Academy und sowas ist. Also wenn die Entscheidungen von, sagen wir, einer Jury oder sowas getroffen würden, die dann einfach verpflichtet wäre, sich die Filme anzuschauen, die nominiert sind, dann würde ich es nicht für so unwahrscheinlich halten, dass dieser Film bester Film gewinnt, weil er einfach so eigenständig und ungewöhnlich ist und so. Und man so auch so deutlich sieht, wie gut er konstruiert ist und sowas. Aber da eben das nicht der Fall ist, sondern die ganze Academy voten kann und sehr viele dann jetzt den südkoreanischen auch mit Cannes-Gewinn im Hintergrund und sowas nicht geschaut haben werden, bin ich nicht sicher, ob das tatsächlich, ob er wirklich eine Chance hat. Aber ja.
Ja, das werden wir dann in Kürze wissen.
Genau.
Wir bleiben gespannt.
Und richtig, mit Punkten tue ich mich extrem schwer. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, aber ja, irgendwo so in der Nähe von Once Upon a Time, auf eine ganz andere Weise allerdings. 10 Punkte würde ich ihm jetzt nicht geben, weil ich ihn nicht mochte.
Aber, okay.
Ja. Ja.
Na dann, gehen wir zum nächsten Thema und lassen die Kriminalfälle in Südkorea zurück. Anderer Kriminalfall, Netflix-Serie, der Una-Bomber hat auf Netflix eine eigene Serie bekommen namens Manhunt Doppelpunkt Una-Bomber. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Serie so gedacht, dass es dann irgendwie theoretisch eine zweite Staffel Manhunt Doppelpunkt irgendwas anderes geben könnte, weil das Konzept sei quasi immer eine Staffel zu einem real existierenden Kriminalfall zu machen. Und theoretisch könnte man, wenn man das denn verlängern wollte, ich weiß nicht, ob es da irgendeine Entscheidung für oder gegen gibt, das habe ich nicht recherchiert, aber das Konzept sei dann in der zweiten Staffel quasi vielleicht mit anderen Darstellern irgendeinen anderen Kriminalfall aufzurollen. In der ersten Staffel ist es jetzt der Una-Bomber, Ted Kaczynski. Man erinnert sich vielleicht, der hat in den, jetzt weiß ich gar nicht, 1900 irgendwas, 90ern oder so, Briefbomben in den USA verschickt und wollte im Wesentlichen auf ein auf sich und auf ein Manifest aufmerksam machen, mit dem er irgendwie die industrielle Revolution und die Menschheit heutzutage so drauf ist und wie wir so ticken an die Wand nageln wollte, dass das alles böse und falsch ist. Also so ein Pamphlet, und er rang da etwas um Aufmerksamkeit, indem er da irgendwie Briefbomben verschickt hat, sind auch zig Leute gestorben, viele verletzt worden. Und in dieser Serie erleben wir jetzt, wie das FBI, genau genommen in der Hauptrolle haben wir da einen FBI-Profiler, der gerade frisch von der Uni oder wie auch immer von der Schule da kommt, und jetzt der beste Profiler von allen sein soll, weil er irgendwie da mit mega Auszeichnung abgeschlossen hat. Und der kommt jetzt da in diese Una-Bomber Task Force und wird da extra angefordert. Und dann erleben wir, wie er so ein bisschen, also wie er loslegt mit seiner Profiling-Arbeit und total schnell alles in Frage stellt, was die da so bisher ermittelt haben, und man hört ihm dann halt nicht zu. Und er muss das dann so ein bisschen alleine in die Hand nehmen, damit er dann nach 8 Folgen den Una-Bomber dann auch gefangen hat, weil die Realweltgeschichte gibt nun mal vor, dass der heutzutage immer noch im Knast sitzt. Also musste der am Ende der Serie gefangen worden sein. Und das ist dann so hinkonstruiert, dass es dann auch Begegnungen zwischen dem Una-Bomber und unserer Profiler-Hauptfigur gibt, die in der zweiten Hälfte der Staffel treffen die sich ein paar Mal aus verschiedenen Gründen, und so dass wir auch den Una-Bomber jetzt nicht nur irgendwie als so einen Schatten haben, der wird von Paul Bettany gespielt. Das ist auch so ein bisschen das Highlight der Serie, dass er,
ja, fand ich auch,
dass er den wirklich sehr charismatisch gibt. An manchen Stellen nicht so ganz schlüssig, wie die Figur angelegt ist und was er dann so macht. Also manchmal der hat ja auch irgendeine psychische, weiß nicht, irgendeine Störung in seinem Sozialverhalten. Ich weiß jetzt nicht genau, was es genau ist, was er da hat, aber zumindest ist sein Sozialverhalten nicht wirklich normal entwickelt. Hat auch ein paar Sachen erlebt, die das möglicherweise mit begünstigt haben. Aber da ist er nicht so ganz durchgängig in seinem Verhalten. Also oft kann er einfach überhaupt nicht mit anderen Leuten, und dann ist er plötzlich der Obercharismatische, der alle in seinen Bann zieht, und dann wieder nicht. Und das ist so ein bisschen, es oszilliert so ein bisschen, wie der Drehbuchautor das immer gerade brauchen kann. Und es ist leider an vielen Stellen, wenn Paul Bettany nicht im Bild ist und die anderen Darsteller da sind, ist es leider extrem hölzern und manchmal schlecht gespielt und manchmal so vom Drehbuch so gezimmert, dass du so lang telegrafiert sehen kannst, was jetzt vorbereitet wird und was jetzt gleich erzählt werden soll, und dann kommt es dann sehr hölzern dann an, getrottet, und also das hat mich manchmal geärgert. Die Story an sich war spannend und ich wollte wissen, wie das ausgeht, deshalb haben wir es auch zu Ende geguckt. Allerdings, das hat schon, also das ist schon so richtig grob hingehämmert worden, also hast die Hammerschläge noch auf dem Drehbuch gesehen. Das fand ich manchmal ein bisschen anstrengend, wie sehr man sieht, wie es so gedoktert wurde, und das habe ich ein bisschen geärgert.
Also ich habe es nicht komplett gesehen, ich habe das so, bin immer so rein und raus, immer mal während der Marc das geschaut hat, und kann jetzt auch nicht behaupten, dass es mich genug interessiert hat, um dann wirklich dabei zu bleiben. Ich fand aber auch einfach, dass diese Hauptfigur, das Sam Worthington, ist einfach
auch nicht
so
gut.
Uninteressant. Ja. Also so ein uninteressanter Schauspieler. Ist einfach so charismafreie Zone, wenn der auf dem Bildschirm ist. Und das, finde ich, ist in der Rolle, ist mir nicht erklärlich, warum der da besetzt wurde. So ganz.
Ja, der ist ja auch, die Figur ist ja auch so ein bisschen wie so ein Autist angelegt, so, dass er irgendwie so, er hat es nicht so mit Social Interaction, aber irgendwie hat er eine Frau und zwei Kinder. Und kann so ganz, ganz charming sein, aber irgendwie aus Gründen, die aus dem, was uns erzählt wird, sich nicht so richtig ableiten lassen, wird er dann immer so besessen von dem Thema, aber und ist nicht mehr in der Lage, mit seiner Frau irgendwie vernünftig zu kommunizieren, aber es ist nicht so, wie es uns dargestellt und erzählt wird, kaufe ich ihm das alles nicht ab. Also an ganz vielen Stellen war das irgendwie so, dass du denkst, nee, Alter, nimm einfach das Telefon in die Hand, telefonier 5 Minuten, diese ganze Besessenheit, die ist nicht aus dem Fernseher rausgekommen, die ist Behauptung geblieben. Und
genau, und ich finde, da ist der Vergleich eben mit Mindhunter, was ja offensichtlich ist, dass man diesen Vergleich irgendwie auch ziehen kann, da finde ich, ist das eben nicht so. Da finde ich, ist dass sozusagen diese Besonderheit der Hauptfigur, die überträgt sich zu jedem Zeitpunkt, und ist auch klar, warum die in gewisser Weise alles bedingt, was dann eben, also zumindest in der ersten Staffel empfinde ich das so, alles bedingt, was dann eben passiert und so. Und das fand ich jetzt hier bei dem Unabomber irgendwie so etwas beliebig. Ist das eine tatsächliche Person auch, dieser Ermittler, dieser Profiler?
Ja, ist es wohl, weil es auch auf einem Buch basiert, was der sogar möglich, jetzt habe ich die Details nicht mehr so 100% auf der Pfanne, das glaube ich basiert auf einem Buch, was der geschrieben hat oder so.
Okay.
Und ja, wobei es da auch Kritiken an der Art, wie es jetzt umgesetzt ist, und man so ein bisschen anzweifelt, ob das nicht alles ein bisschen zugespitzt wurde. Ich finde es halt auch seltsam, weißt du, also die ganze Story behauptet er schon so in den ersten paar Folgen, da ist der beste Profiler überhaupt von der Uni, und den holen sie sich jetzt, und dann geht der hin und fängt an zu arbeiten und legt so ein Profil vor, und im Grunde sagen ihm alle, ja, das Ding, das brauchen wir nur irgendwo für die Akten, kannst den Arsch mit abwischen, ist egal, schreib mal das und das rein, weil das wollen wir da drin stehen haben. Aber ist jetzt nicht so wichtig, wir hören dir auch nicht zu. Und dann, aber vorher rücken die Obersten der Oberen bei ihm an und stören ihn abends beim Abendessen zu Hause, können nicht warten, dass er nächsten Tag nochmal ins Büro kommt, und müssen ihn unbedingt mitnehmen, weil es so super wichtig ist, damit er dann einen Bericht für die Akten schreibt. Also schon diese ersten paar Szenen sind so handlungslöcherig, das glaubt man einfach alles nicht, ja. Wenn du nur einen Bericht für die Akten willst und du hast schon, uns wird dann erklärt, dass sie da irgendwie die 23 besten Profiler des FBIs dran hatten, und jeder hat irgendwie das Profil von dem Vorderen weggeschmissen, und sie haben die alle abgeheftet, ein riesendicker Ordner, und da steht nur Bullshit drin, und deshalb holen sie jetzt den Besten der Besten der Besten, und der schreibt da ein Profil und das heften sie dann auch noch dazu. Und dann denkst du dir so, really? Ja. So geht ihr damit um, oder so, das ist so löchrig von Anfang an gewesen, dass du davor sitzt und denkst, kann alles nicht sein, das wollt ihr mir noch nicht weismachen. Aber das ist natürlich notwendig, um ihn dann so hoch zu stilisieren, dass er da so als Einzelkämpfer gegen alle Widerstände in dieser Taskforce, und dann schmeißen sie ihn schon raus und keine Ahnung was, damit es dann am Ende so rauskommt, dass er ist es quasi im Alleingang gewesen, und andere heften sich dann noch die Lorbeeren an, die er eigentlich verdient hätte und so, damit es so richtig dann auf die Tränendrüse gedrücken kann. Mhm. Aber irgendwie bleibt es so farblos, hat mich am Ende ein bisschen geärgert alles. Mhm. Wenn Paul Bettany nicht gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich schon lange vorher heimgegangen. Ich war schon zu Hause. Ich war auf dem Sofa. Egal. Also ich hätte es ausgemacht.
Ja.
Manhunt. Netflix. Mal wieder. So Mittel. Netflix-Eigenproduktion mal wieder Mittel. Das ist jetzt auch keine Neuigkeit. Kommt ja häufiger mal vor.
Ja.
Andere Sache. Andere Netflix-Eigenproduktion, glaube ich, Sex Education. Letzte Woche haben Stefan und Christoph die zweite Staffel besprochen. Ich glaube, einem von beiden fehlte auch noch eine Folge. Mir fehlen jetzt noch 3 Folgen von der zweiten Staffel. Und eigentlich haben die es letzte Woche schon ganz gut zusammengefasst. Ich weiß nicht, hast du irgendwas davon gesehen?
Ich habe überhaupt nichts außer einem Trailer gesehen.
Okay. Also, wie gesagt, in der ersten Staffel war es ja eine Serie, wo quasi ein junger 16-Jähriger aufgrund der Profession seiner Mutter, die Sextherapeutin ist, eine Menge Wissen angehäuft hat, wie man so Leute, die Probleme haben, berät, ohne dass er First-Hand-Experience in dem Thema hätte. Und dann an seiner Schule so eine Sexberatung oder eine Beziehungsproblem, irgendwas Allgemeinberatung aufzieht gegen Geld. Das mit dem Geld ist nicht auf seinem Mist gewachsen, das macht ein anderes Mädel, das das mit ihm zusammen hochzieht und er ist quasi der Experte und sie macht die Termine und die Geldseite. Und jetzt in der zweiten Staffel driftet das Thema so ein bisschen weg davon, weil der Teil eigentlich auserzählt ist. Der hat natürlich immer noch ein bisschen Potenzial, lustige Sexgeschichten in die Geschichte reinzurühren, weshalb das immer mal wieder noch so ein bisschen gemacht wird, damit man weirde, lustige Momente erschaffen kann. Aber im Wesentlichen ist es jetzt, jetzt wo wir die Figuren kennen und lieben gelernt haben, in der zweiten Staffel so ein bisschen, Coming-of-Age, Teenie, Highschool, Probleme, schwule Beziehungen, Beziehungen, erster Sex und so weiter. Also das ganz viel von diesen Themen. Und wenn man die erste Staffel gesehen hat, dann sind einem die Figuren alle sehr, sehr ans Herz gewachsen. Und auch die Mutter von, wie heißt sie, Gillian Anderson hier, Scully.
Oh, ja, die mag ich ja überhaupt nicht.
Ist hier wirklich fantastisch hier in dieser ja. Serie, weil sie so ein, sie ist so immer so eine Mischung aus total verständnisvoll, möchtest du darüber reden, und aber gleichzeitig so übergriffig, weil sie halt durch ihre betonte Mega-Lockerheit nie die Grenze kennt, wann es einem Jugendlichen einfach zu viel ist und er jetzt dieses Thema beenden möchte. Das kann sie nie akzeptieren, weil sie immer über alles reden möchte, und dadurch ist sie so auf so eine Art übergriffig und dem Thema total locker gegenüberstehend gleichzeitig, und das hat natürlich viel Spannungsfeld, wo man sehr viel Humor draus bauen kann. Und mir ist es jetzt schon extrem schade, dass jetzt noch, dass ich noch 3 Folgen habe und dann wird es vorbei sein. Und noch hat Netflix, wenn ich es richtig nachgelesen habe, nicht entschieden, ob es eine dritte Staffel geben wird. Ich würde es mir wünschen. Also ich finde die zweite Staffel auch sehr, sehr schön und kann eigentlich nicht sein, dass jetzt noch für mich noch 3 weiteren Folgen dann Schluss sein sollte mit diesen Charakteren. Ich hoffe sehr, dass das noch weitergeht. Und ich verstehe auch nicht, warum sie diese Serien heutzutage immer, warum dann so eine Staffel nur 8 Folgen hat oder so. Ich meine, wenn ich irgendwie zurückdenke, eine Staffel Star Trek hatte 27 Folgen. Was ist denn damit passiert? Warum haben wir sowas nicht mehr? Warum haben wir immer 8 Folgen und 12 Folgen und so und irgendwie so, ja. so Kindergartenstaffeln irgendwie? So, mach doch mal wieder richtig. Mach mal eine Staffel mit 20 Folgen. Aber das scheint es nicht mehr zu geben. Also es ist jetzt nicht so, ich meine, Star Trek ist jetzt vielleicht aus der Luft gegriffen, weil ich gerade eben nebenbei immer noch gucke, aber die mussten ja wenigstens Sets bauen und Computeranimationen machen, um irgendwelche Raumschiffe irgendwo langfliegen zu müssen. Für Sex Education brauchst du, weiß ich nicht, 3 Bühnen und so ein komisches College-Gebäude für ein paar Außenaufnahmen. Also ist jetzt ja nicht so wahnsinnig aufwendig. Kann mir keiner erzählen, dass das so unfassbar teuer sein muss. Und trotzdem ganz viele Serien, die jetzt so enorm kurze Staffeln immer machen.
Stimmt, ja.
Und das Gefühl hat, so gerade wenn man drin ist in diesem Feeling, ist schon wieder vorbei. Ja, aber nach wie vor, ich finde es eine sehr humorvolle Serie. Wir müssen immer sehr viel lachen. Es hat viel Fremdschämen, aber auch immer viel, viel Lustiges. Und obwohl dieses Thema die ganze Zeit um Sex im weitesten Sinne geht, vermeidet es absolut dieses American Pie Ding. Also es kriegt immer rechtzeitig die Kurve, das Niveau zu halten. Und das finde ich, das rechne ich der Serie sehr hoch an, auch dass sie sich mit allen möglichen Themen befasst. Also Christoph hat es auch angesprochen, jetzt in der zweiten Staffel geht es um so sexuelle Belästigungsthematiken, aber und wie gesagt, schwul sein explort dann sowohl das problematische Verhältnis, wenn das im Elternhaus nicht vernünftig aufgenommen wird, gleichzeitig aber auch in anderen Kontexten dann eben, wie das aussehen kann, wenn sich jemand wirklich auch verwirklicht in seinem Liebesleben da. Und macht das immer mit einem vorsichtigen Händchen und das erzählt es respektvoll und gut. Also ich bin wirklich beeindruckt, wie gut die geschrieben ist, die Serie. Mag ich sehr. Ja. So, damit sind wir mit den Bewegtbild-Themen, wie ich es immer gerne nenne, durch für heute. Ich sehe gerade, dass ich noch was in die weiteres Liste geschrieben habe. Ich habe die eigenen Notizen hier wieder.
Ich habe gerade eben auf IMDb schockiert gesehen, dass Heather Graham heute 50 Jahre alt wird. Ist das nicht krass? Weißt du nicht, wer Heather Graham ist?
Nicht aus dem Stegreif. Hilf mir.
Okay. Diese Blonde aus Austin Powers und Hangover und so. Mit so großen blauen Augen.
Tja, siehst du mal, gut gehalten.
Ja
50 ist das neue 40 und 40 ist das neue 30 gut, und so.
Das sagen wir uns, weil wir jetzt inzwischen auch schon so.
Deshalb wollte ich das ja jetzt extra nochmal erwähnen. Du bist ja noch jung im Vergleich zu Christoph und mir und Stefan.
Ja. Relativ.
Naja, der Zahn der Zeit nagt an uns allen. So ist das nun mal.
Gut, was war noch auf der Liste?
Ich hätte noch ein Webtool zu empfehlen, was ich letzte Woche oder vorletzte Woche entdeckt habe, mit einer Anwendung, die ich gar nicht so auf dem Zettel hatte. Ich weiß nicht, inwiefern dir das schon mal begegnet ist, wenn du auf Amazon Produkte findest, so aus meistens ist es irgendwie so Technikkrams in irgendeiner Form, manchmal auch so Haushaltsgeräte, wo die Menge an Bewertungen und die Art, wie viel Lobpreisung in den Bewertungen drin ist, doch scary verteilt ist. Also so, du findest ein Produkt und hast dann irgendwie 970 Bewertungen und die durchschnittliche Sternezahl ist dann 4,8 oder sowas. Und du fragst dich, kann das wirklich so gut sein? Warum habe ich noch nie davon gehört? Und dann schaut man sich die Bewertungen an und die sehen irgendwie auf den ersten Blick so ein bisschen unauffällig aus und dann guckt man mal so bei den Ein-Sterne-Bewertungen und stellt fest, so ein paar Leute haben es wohl richtig schlecht getroffen und meckern wie die Rohrspatzen, aber dann sind es so eine überwältigende Mehrheit von Leuten, die das Ding total toll findet. Und man weiß nicht so recht, damit was anzufangen und manchmal sind es nur so Produkte für 18,50 oder so, dann bestellt man das Ding halt einfach und wenn es dann kommt, stellt man fest, es ist doch ziemlich billiger China-Schrott. Aber irgendwie erfüllt es den Zweck so halbwegs, aber warum die alle so begeistert sind, weiß man dann doch nicht. Und natürlich drängt sich der Verdacht auf, dass das halt gekaufte Bewertungen sind.
Ja.
Aber man kann es natürlich nicht beweisen. Und vor allem wüsste man natürlich gerne vorher, bevor man das Ding dann bestellt hat und für die Zukunft, ob es irgendeinen Weg gibt, das zu erkennen. Und tatsächlich gibt es eine Seite, die sich ReviewMeter nennt. Ich werde die dann in den Shownotes verlinken. Und was die macht, ist, die wirft so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen künstliche Intelligenz, das ist wahrscheinlich zu hoch gegriffen, das wirft so ein bisschen so verschiedene Analyseverfahren, bisschen Statistik auf die Bewertungen und versucht da drin so Muster zu erkennen, an denen, die sagen wir mal darauf hindeuten, dass mit diesen Reviews was nicht stimmt. Und das können dann so Anhaltspunkte sein wie die Menge an Bewertungen ist nicht sinnvoll über einen Zeitraum verteilt oder so, sondern da gibt es so Spikes, wann die abgegeben worden sind, so nach Kampagnen aussieht zum Beispiel. Weil normalerweise, wenn du so ein Produkt einstellst, dann würdest du vielleicht irgendwie mit so einem halbwegs organischen Wachstum an Kommentaren, je länger das drin ist und je berühmter das mal wird oder so, vielleicht macht es mal so eine Welle, wenn das Ding irgendwo in der Presse erwähnt wurde oder so, aber man würde nicht erwarten, dass an einem Tag 70% aller Bewertungen abgegeben worden sind oder so. Das wäre irgendwie ein bisschen eigenartig. Sowas wäre ein Hinweis oder das wiederholte Verwenden von gleichartigen Formulierungen bei ganz vielen verschiedenen Reviewern wäre ein Hinweis. und Reviewer, die immer nur positive Bewertungen abgeben, wenn die sich da gehäuft tummeln, dann könnten das so bezahlte Bots sein, die oder bezahlte Reviewer, die irgendwie dafür bezahlt werden, überall 5-Sterne-Bewertungen zu schreiben. Oder Bewerter, die irgendwie, wenn der Bewerter nur 5 Kommentare abgegeben hat, und die sind zufällig alle zu 5 Produkten vom selben Hersteller, auch irgendwie verdächtig. Nicht unbedingt ein Merkmal, dass es jetzt sofort Scam sein muss, aber halt zumindest mal, wenn das gehäuft vorkommt, sind immer alles so kleine Verdachtspunkte. Und das Ding geht dann hin und sammelt quasi diese ganzen Verdachtspunkte zusammen und versucht dann so eine Erkennung zu machen, wie viele von diesen Bewertungen sind irgendwie fishy und wie viele nicht, und berechnet dir dann nochmal einen neuen Durchschnittswert, wenn man nur die Bewertungen ranziehen würde, die das Tool für unbedenklich hält. Was käme dann raus und weicht das dann sehr doll davon ab? Und er hat noch hunderte von anderen Regeln, dann kannst du dir auch angucken, wenn du das dann so analysiert hast, dann kannst du so runterscrollen und kannst dir wirklich alles angucken, wie er da zu der Annahme kommt, was verdächtigere Dings sind, was dafür spricht, dass es real ist und was dafür spricht, dass es nicht real ist. Und das ist schon alleine faszinierend zu lesen, was die für Metriken sich zurechtgelegt haben, womit sie das beurteilen wollen. Und das wird wahrscheinlich nicht immer 100% treffen, aber es ist zumindest mal so ein Anhaltspunkt. Wenn man irgendwie so ein Gefühl hat von, hier stimmt doch was nicht, dann kann man dieses Tool nochmal dazu werfen. Und dann heißt natürlich nicht, dass das, was das dann ausspuckt, die goldene Wahrheit ist. Aber zumindest nimmt einem das so ein bisschen Recherche ab, jetzt jedem einzelnen Reviewer hinterherklicken zu müssen. Und wenn das halt sehr, sehr ausschlägt und sagt, du, hier ist 90% der Bewertung fake, dann hat man da zumindest mal einen Hinweis und dann kann man nochmal drüber nachdenken, was man jetzt mit der Information macht und ob man es dann trotzdem kauft oder nicht. Muss man dann halt sehen, aber ich fand es ein wertvolles Tool, gerade weil ich jetzt neulich ein Produkt bestellt habe, was dann am Ende nicht so war und dann habe ich, also so war, wie ich mir das erhofft hatte, und dann hatte ich diese Webseite unabhängig davon entdeckt, habe das dann nochmal auf die Bewertungen geworfen und siehe da, es war genau so ein Produkt, wo das Teil halt so richtig eine fette Abweichung gefunden hat und viele möglicherweise verdächtige Reviews identifiziert hat. Und ja, das gab mir dann im Nachhinein recht und ich werde das auch wahrscheinlich zurückschicken, aber das hätte ich ja sowieso tun können. Aber jetzt, da habe ich dieses Tool mal entdeckt und habe es sozusagen an einem meiner Käufe mal ausprobiert. Und das Fazit war so, wenn ich das Tool vorher gekannt hätte, hätte ich es auch vorher wissen können, hätte mir den Ärger sparen können.
Ja.
Vielleicht ein ganz nettes Bookmark, was man mal so in seinem Portfolio haben kann. Review Meta.
Sehr gut. Ja. Klingt sehr nützlich.
Klingt nützlich, denke ich mir auch, ja. So, das war doch mal so meine Empfehlung. Ansonsten habe ich irgendwie nicht so richtig viel, was ich so irgendwie keine neuen Games. Ich habe so ein bisschen das gespielt, was Stefan vor 2 Wochen oder 3 Wochen empfohlen hat. Da hat es mich reingesaugt in die Handyspiele, aber ich habe nichts Neues mehr, was ich jetzt irgendwie noch auspacken könnte. Insofern, wenn du nichts mehr hast,
nein,
würde ich sagen, mal einen Sack zu für die Woche. Das war die 615. Mhm. Die Folge, wo wir noch mehr Oscar-Zeug beleuchtet haben. Wann ist die Oscar-Verleihung? Weißt du es aus dem Kopf?
Am 9.2. an meinem Geburtstag.
Aha.
Also das heißt bei uns eigentlich dann schon am 10.2., aber ja.
Ja, haben wir da noch eine Sendung vorher? Schaffen wir noch ein paar Oscar-Kandidaten?
Wir haben noch eine Sendung, denke ich, ja.
Na dann, vielleicht finden wir noch einen, der irgendwie noch reinrutscht. Wenn nicht, sind wir dieses Jahr, hatten wir ja schon festgestellt, durch Netflix wieder besser aufgestellt, was unsere Oscar-Abdeckung angeht, ne?
Ja.
Man erinnert sich an Jahre, wo wir irgendwie teilweise gar nicht die Möglichkeit hatten, die Oscar-nominierten Filme zu sehen, bevor die Oscar-Verleihung kommt. Und jetzt fallen die einem bei Netflix so, klar, wie Two Popes zum Beispiel.
Ja, ich meine, aber früher war es natürlich auch so, dass viele Sachen noch nicht mal im Kino waren in Deutschland vor den Oscar-Verleihungen. Und dann waren die Oscars.
Das meinte ich mit gar nicht sehen können, ja.
Genau. Und jetzt ist so, dann war es jetzt ein paar Jahre so, dass es vielleicht im Kino war, aber wir haben es nicht gesehen, möglicherweise vor den Oscar-Verleihungen. Und jetzt ist es natürlich so, wenn Netflix-Produktionen so relevant sind, dann erhöht sich natürlich unsere Trefferquote schon. Und wenn man dann irgendwie noch den einen oder anderen Film doch auch noch im Kino gesehen hat, ja, fühle ich mich dieses Jahr tatsächlich ganz gut vorbereitet auf die Oscars.
Ja, ja, also in Two Popes so, fällt dir dann so auf Netflix entgegen und du kannst dich quasi gar nicht wehren. So, es wird da so hingedingst. Hast du den gesehen?
Ja, ich habe ihn gesehen.
Hast du, nee, du warst gar nicht dabei bei der Besprechung, oder?
Nee, ich habe es auch noch nicht gehört. Ich muss mir jetzt erstmal anhören, was ihr dazu gesagt habt.
Ja, ich war auch nicht dabei. Also hätten wir jetzt eigentlich auch noch mal aufwärmen können.
Naja, machen wir dann nächstes Mal.
Machen wir beim nächsten Mal. Okay, gut. Ja, dann lassen wir es damit gut sein. Sneakpot.de ist die Seite, wo ihr eure Kommentare zu allem, was wir gesagt haben, abliefern könnt. Wir werden sie gerne lesen. Da kamen auch noch interessante Kommentare, auf die wir, glaube ich, dann nächste Woche nochmal eingehen werden, weil das auch auf sich Sachen bezieht, wo Stefan und Christoph oder einer von beiden, glaube ich, angesprochen wurde. Aber wir haben alles gelesen und würden uns auch hier wieder über Kommentare freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.